Herzlich willkommen zum Podcast für praktische Lebensfragen. Diese Folge widmet sich der Freiheit. Als Jugendliche wusste ich, ich würde einmal für die Freiheit kämpfen. Ich kann mich an keinen Film und kein Buch erinnern, das diesen heroischen Gedankengang inspiriert hätte. Ich wusste einfach, Freiheit, das ist mein Thema. Ich wollte auch nie etwas werden. Ich wollte einzig über die Dinge nachdenken, philosophieren und von weisen alten Männern darin unterrichtet werden. Das erzählte ich so natürlich niemandem. Die Suche nach Freiheit gestaltete sich schwierig. Meine Eltern waren streng. Die Schule, das Gymnasium und später die Universität vermittelten mir viel mehr Erfahrungen der Unfreiheit. Ich litt, ohne mir darüber bewusst zu sein, dass ich nicht an mir selbst litt, sondern an einem System, und so suchte sich die Freiheit ihren Platz in kleinen Exzessen, den einzigen Ausflüchten aus einer Welt, die genau vorgab, welche Leistungen man zu erfüllen hatte, um darin bestehen zu können. Kreativität gehörte nicht unbedingt dazu. Ich hatte es in London als Au-pair-Mädchen gesehen, was passierte, wenn man nicht fleißig genug lernte. Man landete mit 3 Kindern, einem kiffenden und alkoholabhängigen Mann in einer engen Wohnung, schrie sich an, wenn sich die Rechnungen und Müllberge türmten. In diesem Leben gab es keine Eleganz, keine Schönheit, an guten Tagen vielleicht ein derber Spruch und Gelächter, Chips und der TV im Hintergrund. Ich las damals George Orwells »Keep the Aspidistra Flying«, ein Roman über die Ausweglosigkeit der Armut, und mir war klar, so wollte ich nicht leben müssen. Mit 25 saß ich in einer Bar im Prenzlauer Berg, trank einen Mai Tai und dachte an meine polnische Au-pair-Freundin in London zurück, die ihr Leben mit ihren damaligen 25 Jahren überhaupt nicht im Griff gehabt hatte. Ich, die 17-Jährige, musste sie jeweils sicher nach Hause bringen zu jenen Leuten mit den Joints und leeren Pizzaschachteln, und ich sagte mir, und das hast du jetzt mit deiner Freiheit angestellt, ich war nicht viel besser als Lena. Kein Wunder, wir hatten ja auch am selben Tag Geburtstag. Ich war im Großstadtdschungel gestrandet, ohne Geld, ohne Zukunftsaussichten, ohne Visionen, einzig mit einer idiotischen Liebe für diese Stadt. Warum idiotisch? Weil sich das narzisstische Berlin sehr gut tarnt. Erst tut es so, als verstehe es dich. Es umgarnt dich, gibt dir alles, wovon du nie zu träumen gewagt hast. Und dann, wenn du der Stadt allmählich verfällst, beginnt es dich zu kritisieren, dir die Schuld zu geben für deine Erfolglosigkeit. Ja, plötzlich wird dein Hedonismus zum Problem, womit dieses Berlin dich doch gelockt hat. Plötzlich wirft es dir vor, du hättest dein Leben nicht im Griff. Du Opfer, sagt es ironisch, und die Stadt zieht sich langsam aus deinem Leben zurück. Du bewegst dich nur noch in ihrem Schatten, dunklen Alleen entlang, staubige Treppenhäuser hoch, durch Innenhöfe taumelnd. Nun, ich denke immer noch gerne an diese Zeit zurück. Berlin hat mich gelehrt, richtig dumme Entscheide zu treffen. Und wer nicht ein bisschen Luft in der Unterwelt geschnuppert hat, tut sich schwer damit, sich vorzustellen, dass das Dunkle vor unseren Augen geschieht, nicht zufällig, seiner eigenen inneren Logik folgend. Auch die dümmsten Entscheide oder gerade sie lehren uns etwas über das Leben. Und das Leben bringt immer auch seine Schatten mit sich. Die plutonischen Kräfte der Zerstörung und Erneuerung verschwinden nicht, wenn wir sie bekämpfen, einsperren, sie eindämmen wollen. Sie symbolisieren den inneren Dampfkochtopf, der jeder in sich trägt. Wenn wir diese Kraft nicht bewusst leben, indem wir vielleicht mal über die Stränge schlagen, in der Wut jemandem gehörig die Meinung sagen, dann ist das sicherlich nicht der eleganteste Weg, aber besser als die Verdrängung. Dann wirken unsere Aggressionen verdeckt, unterschwellig. Wir halten jemandem Informationen vor, geraten ins Lästern oder wir richten die Wut gegen uns selbst. Und wenn wir die Wut zu lange unterdrücken, dann verwandelt sie sich in Angst und wir beugen uns Maßnahmen, Verordnungen, Zwängen, die wiederum noch mehr Angst erzeugen. Nicht nur die Freiheit, sich zu treffen und auszutauschen, Gemeinschaft zu genießen, wie wir das als soziale Wesen für unsere psychische Gesundheit brauchen, ist uns im Moment genommen, sondern auch die Freiheit, Dampf abzulassen, wild zu sein, auch mal eine Grenze zu übertreten. Was wird das langfristig mit uns als Gesellschaft machen, wenn wir unsere Gefühle nicht mehr ausdrücken können, wenn uns sozusagen der letzte Raum der Freiheit genommen wird? Die psychischen Kollateralschäden der Covid-Maßnahmen sind nicht abzuschätzen. Erste Studien, darunter eine Studie der Universität Basel, verweisen auf einen Anstieg von Depressionen und Angstzuständen. Während des Lockdowns und in der Periode zwischen dem 11. Mai und 1. Juni wurde jeweils eine Gruppe von 10.000 Personen zu ihrem psychischen Befinden befragt. In der ersten Gruppe gaben 57% an, vermehrt unter depressiven Symptomen zu leiden, während der Lockerung waren es 49,5%. Die dargebotene Hand verzeichnet eine Zunahme von Gesprächen rund ums Thema Suizidalität um 5%. Werden wir uns künftig daran gewöhnen müssen, in vielen Bereichen nicht mehr autonom über unser Leben bestimmen zu können? Wird man schon in wenigen Jahrzehnten den Begriff der Freiheit als fundamentalen Irrtum in der Menschheitsgeschichte betrachten und den Sieg der Naturwissenschaft und Technik über die unberechenbare Natur feiern? Wird man über uns heutigen Menschen lachen, die sich unbeholfen ins Unglück stürzten, bloß weil sie über die Freiheit verfügten, diese Erfahrung zu machen? Wird man uns bemitleiden für unsere Unbeholfenheit, die wir heute noch Kühnheit nennen? Wird künftig der Zweck die Mittel heiligen, um mit totalitären Maßnahmen den Planeten zu retten oder anders ausgedrückt erneuerbare Energien zu implementieren, die Leute an den Konsumverzicht zu gewöhnen, durch hohe Steuerlast und Minuszinse die Leute allmählich zu enteignen, um ein digitales Zentralbanksystem einzuführen? Wird man stattdessen die Überwachungssysteme weiter hochfahren, denn damit lässt sich viel Geld verdienen und das alles, damit weiterhin die paar Milliardäre ihrem Luxus und ihren unstillbaren Machtgelüsten frönen können? Ist das die neue Welt? Ärzte und Politiker sagen, wir werden uns an die Masken und das Social Distancing als neue Wirklichkeit gewöhnen müssen. Mir ist überhaupt nicht klar, warum wir uns daran gewöhnen müssten. Noch haben wir die Freiheit, uns gedanklich zu verbinden und Gleichgesinnte zu suchen. Wir sind nicht gezwungen, uns jeden Tag mit Medienkonsum die Kante zu geben. Die Basler Studie hat auch zutage befördert, dass Menschen, die regelmäßig Medien konsultieren, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, depressiver sind als Menschen, die ihren Medienkonsum einschränken. Licht, leichte Bewegung und das Initiieren von eigenen Projekten wirken außerdem stressmildernd. Während des Verlustes der persönlichen Freiheiten in den letzten 6 Monaten mache ich gleichzeitig auch die Erfahrung eines emotionalen Wachstums. Meine Gefühle spalten sich neu auf, führen mich an längst verloren geglaubte Orte der Erinnerung, zeigen mir Muster auf, Strukturen, Zusammenhänge, die ich vorher nicht erkennen konnte. Außerdem erkenne ich, dass viele meiner Entscheidungen mich an einen ganz anderen Ort gebracht haben, als den, den ich anvisiert hatte. Die Pläne lösen sich auf wie Seifenblasen, um etwas ganz Neuem Platz zu machen. Denn jetzt? Ganz bedingungslos und radikal. Und das ist einerseits so befreiend, weil mit einem Mal klar wird, wo man wirklich steht, ob man bereits seine Integrität lebt oder ob man sich vielleicht in Widersprüche und Abhängigkeiten verheddert hat. Andererseits ist es natürlich beunruhigend, keine identitätsstiftenden Pläne mehr zu haben, sondern einfach nur zu sein. Einfach